Okay, hallo zusammen. Mein Name ist Leon. Manche kennen, oder die meisten wahrscheinlich, kennen mich ja noch aus der Lina, auch letztes Semester. Ich darf heute die Vorlesung vertreten. Ich bin Doktorandin der Algebra. Und genau, wenn ihr Fragen habt, gerne genauso viele Fragen wie immer, gerne auch mich mit du und Leon ansprechen. Und wir steigen im Prinzip heute ein mit dem Satz von Kaylee, wo ihr den Großteil des Beweises letzte Woche schon gesehen haben müsstet. Und zwar... wenn wir irgend so eine endliche Gruppe haben, G, und irgendeine Untergruppe, und dann bilden wir von dieser Untergruppe U jeweils solche, jeweils so einen Schnitt über dieses U hoch G, was jeweils so definiert war, dass ich jedes Gruppenelement nehme aus der Untergruppe U. Und mit diesem Element G, was ich mir rausgesucht habe, rechne ich dann hier um das 1 mal U mal G. Und da kommen weitere Untergruppen bei raus. Und wenn ich über alle, die ich aus dieser Art bilden kann, den Schnitt bilde und das D nenne, dann ist das ein Normalteiler von G. Und ich kann mir diese Faktorgruppe angucken, G modulo D, und weiß dann, die ist isomorph zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe Sym n, wobei n der Index von U in D ist. Das wollen wir zeigen. Und ihr habt schon gesehen, dass wir dafür die Operation verwenden wollen von G auf der Menge der Nebenklassen modulo U. Also G operiert auf dieser Menge der Nebenklassen mit Multiplikation von rechts. Und immer wenn wir so eine Gruppenoperation haben, haben wir auch letzte Woche gesehen, können wir die beschreiben durch einen Homomorphismus, der startet in G und geht in die symmetrische Gruppe auf Omega, in diesem Fall erstmal. Das heißt, dazu, zu dieser Operation, haben wir von G nach Sym Omega, beziehungsweise dadurch, dass wir wissen, dass dieses Omega gerade Mächtigkeit n hat, kann ich genauso gut einen Homomorphismus bilden von G in diesem n. Und dem habt ihr letzte Woche einen Namen gegeben. Müsste Sigma Geissner. Und was ihr dann gemacht habt, ist, dass ihr euch überlegt habt, dass dieses D, was wir eingeführt haben, genau der Kern davon sein muss. Und das ist jetzt der Witz, das wollen wir verwenden. Farbe können wir den Homophysatz anwenden. Homophysatz war Satz 3.2 und der hat uns gesagt, wenn wir so einen Gruppenhomomorphismus haben, dann ist G modulo dem Kern isomorph zum Bild davon. Das heißt, in diesem Fall mit Homomorphiesatz ist jetzt G modulo D, denn D war ja unser Kern, isomorph zum Bild von Sigma und weil Sigma aber ja ein Gruppenhomomorphismus ist, der in unserem Sym-N abbildet, ist dieses Bild von Sigma eben eine Homogruppe von Sym-N. Das heißt, das ist genau das, was wir zeigen wollten. Und die wesentliche Arbeit daran, dass man eben sich überlegt, wann genau liegen Gruppenelemente im Kern dieses Homomorphismus, den wir durch die Operation gegeben haben, das war letzte Woche. Und sobald man das gemacht hat, ist der Rest jetzt hier wirklich nur noch einmal kurz Homomorphiesatz auch draufwerfen. Fragen dazu? Okay. Dann wollen wir oft, wenn wir mit diesem Konzept von Gruppenoperationen arbeiten, noch mehr fordern. Und zwar, wenn diese Operation, die wir betrachten, von unserer Gruppe G auf unendliche Menge Omega treu ist, dann nennen wir G eine Permutationsgruppe auf Omega. Weiß das noch jemand, was treu hieß? Das war auch letzte Woche. Ups. Ja.
Wenn das einzige Element nur das einzige ist, was ein Element auf Omega fixiert.
Wenn das einzige Element das einzige ist, was ganz Omega fixiert. Genau. Meintest du das?
Ja.
Okay, dann habe ich vielleicht nicht genau genug gehört. Aber genau, wenn das Einzelelement der Gruppe das einzige ist, was in dieser Operation eben wirklich alle Elemente aus Omega fixiert. Also in der Sprache von diesem Homomorphismus ausgedrückt, wenn das Einzelelement das einzige ist, was abgebildet wird auf die identische Abbildung in so einem Omega, wenn also dieser Homomorphismus injektiv ist. Dann nennen wir die Permutationsgruppe auf Omega. Und das Standardbeispiel ist die symmetrische Gruppe Sym-N auf der Menge der Zahlen 1 bis N in der natürlichen Wirkung einfach. Wir haben die Gruppenelemente in dem Fall ja dann schon als Permutationen gegeben und sehen dann auch an der Definition dieser Permutationen jeweils, dass die identische Abbildung dann die einzige ist, die eben die identische Abbildung wird. Das heißt, in dem Fall folgt es recht schnell allein daraus, wie wir die symmetrische Gruppe sowieso verwenden. Und im Allgemeinen, wenn ich irgendwelche Gruppen mit irgendwelchen Wirkungen mir anschaue, dann muss das nicht treu sein. Und es kann auch von der Wirkung abhängen. Also wir müssen an der Stelle aufpassen, dass wir die jeweilige Menge und die jeweilige Wirkung immer mitdenken. Also eine Gruppe G selber kann ich werde irgendwas finden, wie das als Permutationsgruppe wirkt im Zweifel mit einer Wirkung auf sich selber, aber ich werde gleichzeitig auch, wenn es jetzt nicht gerade die triviale Gruppe ist, mir irgendeine Wirkung konstruieren können, wo es keine Permutationsgruppe ist. Wenn ich sage, ich habe jetzt irgendeine Gruppe mit mehr als einem Element und ich lasse es auf irgendeiner Menge wirken, lasse dabei alles fest, sodass also jedes Element die identische Abbildung bewirkt, dann wird es in dieser Wirkung keine Permutationsgruppe sein. Also da immer aufpassen, bezieht sich auf die konkrete Wirkung. Und nicht nur auf die Gruppe allein. So. Wir kommen zu einem Lemma, das wir gleich brauchen werden für das Konzept von Bahnen, zu dem wir dann heute ganz viel machen. Und zwar Lemma 3.9. Wir haben wieder so eine Gruppe G, die auf Omega operiert, und wir definieren uns jetzt eine Relation auf Omega, und zwar in Abhängigkeit von dieser Wirkung von G, die wir auf Omega haben, und wir sagen, Alpha soll in Relation zu Beta stehen, genau dann, wenn es ein Element G in unserer Gruppe gibt, das auf Omega eine Permutation bewirkt, die Alpha auf Beta abbildet. Also wenn ich in diese Schreibweise gehe, dass ich das Bild von Alpha unter der von G bewirkten Permutation schreibe als Alpha hoch G, dann wäre diese Bedingung, dass eben Alpha hoch G gleich Beta ist. Und wenn ich so ein G finde, dann steht Alpha in Relation zu Beta. Die Behauptung ist jetzt, diese Relation, die wir so definieren, ist eine Äquivalenzrelation. Das heißt, wir prüfen nach, dass die Relation reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Also. Nächster Punkt, jetzt nehme ich mein Beta dazu und falls jetzt schon weiß, dass Alpha in Relation steht zu Beta, dann kann ich mir ein Gruppenelement wählen, der Definition der Relation, so dass eben Alpha okay gleich Beta ist. Und dann möchte ich schauen, dass ich eben aber auch irgendwie andersrum von Beta zu Alpha komme. Jemand einen Vorschlag? Was kann ich nehmen? Ja? Das Inverse von G. Wunderbar. Wenn ich nämlich schaue, Beta abgebildet mit der Permutation, die bewirkt wird durch das Inverse von G, dann kann ich hier mein Beta einsetzen als Alpha hoch g, aber Alpha hoch g in Klammern hoch g hoch minus 1 ist das gleiche wie Alpha hoch g mal g hoch minus 1, also Alpha hoch 1 Element, also gleich. Und damit haben wir, dass unsere Relation auch symmetrisch ist. Letzter Punkt. Jetzt wählen wir uns noch, oder setzen wir voraus, dass nicht nur Alpha in Relation zu Beta, sondern auch Beta in Relation zu unserem Gamma. Und ich überlege mir wieder Namen für geeignete Gruppenelemente, die das dann jeweils aufeinander abbilden. Sagen wir wieder Alpha hoch g gleich Beta und jetzt Beta hoch h gleich Gamma. Und was ich jetzt noch gerne hätte, ist, dass ich jetzt auch Alpha auf Gamma abbilden kann und auch da hilft uns genau dieses zweite Axiom von Gruppenoperationen. Ich nehme jetzt nämlich mein G und mein H, das ich schon habe, schaue, was passiert, wenn ich G mal H auf mein Alpha anwende und ziehe es diesmal in die andere Richtung auseinander. Schreibt das als Alpha, g in Klammern hoch a, setze ein, das ist Beta hoch a, das ist Gamma. Also folgt in dem Fall Alpha steht in Relation zu Gamma und wir haben unsere drei Eigenschaften. Die Relation ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Wir haben also eine Äquivalenzrelation und damit wollen wir arbeiten. Damit wollen wir weitermachen. Ja.
Wenn ich jetzt auf Omega eine Äquivalenzrelation finde, bekomme ich dann automatisch auch die Eigenschaften?
Nicht wenn du die Gruppe vorgibst. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du dir dazu eine Gruppe konstruieren könntest. Ich sehe nicht wie. Ich meine, du kannst dir im Prinzip deine Menge Omega einteilen, wie du möchtest. Und das beliebig aufstückeln, irgendwie einteilen und sagen, okay, ja, hier habe ich halt irgendwie drei Elemente, die zueinander in Relation stehen sollen und da eins, was alleine sein soll und da so und da so und da so. Das heißt, das, was da rauskommt, wird auf jeden Fall nicht zu irgendeiner beliebigen Gruppe G passen, die das bewirken müsste und wo die Gruppenelemente entsprechende Ordnungen haben. Jetzt wäre die Frage, wann kann man aber, wenn man die Gruppe vorher nicht kennt, irgendeine finden, die das macht? Das weiß ich nicht. Danke für die Frage. Andere Fragen? Okay. Dann bleiben wir bei dieser Richtung, dass wir durch unsere Gruppe G uns eine Äquivalenzrelation so hergeleitet haben. Und zwar bezeichnen wir die Äquivalenzklassen bezüglich dieser Relation jetzt als Bahnen von Omega unter G. Also die werden wir oft dann mit Delta bezeichnen und werden dann in unserer Bahn in alle Elemente, die eben so zueinander in Relation stehen, die ich also erreichen kann, indem ich Gruppenelemente darauf jeweils anwende, die dann zusammen in dieser einen Äquivalenzklasse liegen, dann bezeichne ich diese Äquivalenzklasse als Bahn oder auch als Orbit. Und für eine solche Bahn nennen wir davon die Mächtigkeit als Menge, dann die Länge der Bahn bzw. die Bahnlänge. Da kann man auch unendlich machen, dann sagt man halt, die Bahnlänge ist unendlich. Ein Spezialfall, der uns da interessiert, ist noch, wenn es nur eine Bahn gibt, wenn ich also von jedem Element meiner Menge Omega zu jedem anderen Element meiner Menge Omega komme, indem ich irgendwelche Gruppenelemente darauf wirken lasse. Und zwar nenne ich diese Wirkung, diese Operation der Gruppe dann transitiv. Genau. Ich habe schon angedeutet, wie sehen diese Äquivalenzklassen aus. Das sind ja immer genau, wenn ich eine 1 Vertreter Alpha nehme, dann besteht meine Bahn aus allen Elementen Alpha hoch klein g erstmal, zu denen ich irgendwie komme. Und die ganze Bahn bezeichne ich dann auch als Alpha hoch groß g. Dementsprechend kann ich dann auch wenn ich die Bahn in dieser Form gegeben habe, also ein Vertreter Alpha und ein Alpha hoch groß g, mir diese Bahnenlänge, diese Mächtigkeit davon als Menge schreiben, wie ich sonst auch Mächtigkeiten von Mengen schreibe, mit diesen zwei senkrechten Strichen. So, ja.
Also ist mit der Länge auch explizit hier die Mächtigkeit von Omega, also von der Teilmenge von Omega gemeint.
Ja, okay. Genau. Wir sehen, glaube ich, Beispiele dazu wahrscheinlich sogar sofort. Ja, genau. Kommt als nächstes ein Beispiel. Beispiel, symmetrische Gruppe, in diesem Fall Sym 7. Auf der Menge der Zahlen 1 bis 7. Wenn wir erstmal anschauen würden, was jetzt diese ganze Gruppe macht, so eine Bahn zu finden. Ich würde mal mit einem Element anfangen. Okay, nennen wir die Gruppe G. Von mir aus. So 7 heißt es G. Und ich gucke, was passiert. Wenn ich starte mit dem Element der Zahl 1 in dieser Menge der Zahlen 1 bis 7, wo komme ich überall hin? Mit dieser natürlichen Wirkung von Sym 7 als Permutation der Menge der Zahlen 1 bis 7. Ja. Ja, genau. Das ist ein Omega S. Das ist in diesem Fall die ganze Menge Omega. Ich kann 1, wenn ich alle Permutationen hier aus der Sym 7 erlaube, abbilden auf 1, auf 2, auf 3 und so weiter, auf jede Zahl dieser Menge, die ich möchte. Das heißt, ich hätte hier meine Bahn. Was ist in diesem Fall die ganze Menge Omega? Ich hätte meine Bahnlänge. Das ist die Anzahl der Elemente, die ich da drin habe. Also in diesem Fall 7. Und per Definition, wenn es genau eine Bahn gibt, und ich sehe hier schon, ich habe eine Bahn gefunden und es ist schon die ganze Menge Omega, also ist diese Operation transitiv.
So.
Ja. Weil es für jede Zahl in dieser Menge, 1 bis 7, eine Permutation in SYN7 gibt, die die 1 darauf abbildet. Zum Beispiel die identische Abbildung bildet 1 auf sich selber ab und für jede andere Zahl kann ich mir eine Transposition hernehmen. Wenn ich also die 1 auf die 2 abbilden möchte, dann gucke ich, okay, es gibt die Transposition 1, 2, die bildet die 1 auf die 2 ab. Wenn ich auf die 7 abbilden möchte, Transposition 1, 7. Genau. Und so komme ich auch ganz gut. Wenn wir in geeignete Untergruppen davon gehen, sehen wir auch den Fall, dass wir nicht transitiv sind und kleinere Bahnen haben. Wir können jetzt zum Beispiel einmal uns eine Untergruppe hernehmen, die ich jetzt H nenne und die erzeugt werden soll von der Transposition 1, 2, der Transposition 1, 3 und dem Reihenzyklus 5, 6, 7. So. An sich kann ich mir dafür die gleichen Fragen stellen. Auch diese Untergruppe operiert immer noch auf meiner Menge der Zahlen 1 bis 7. Ich habe jetzt nur halt nicht mehr alle Permutationen drin. Wenn ich jetzt eben nach Bahnen schaue, dann könnte ich wieder gucken. Ich weiß, 1 steht immer noch in Relation zu sich selber, weil ich habe das neutrale Element immer noch mit drin. So. Ich weiß auch, 1 würde jetzt unter dieser Gruppenwirkung immer noch in Relation zu 2 stehen, weil ich diese Transposition 1, 2 mit drin habe. Genau, so kann ich es machen mit 3. 1 steht in Relation zu 3. Weil ich die Transposition. Oh, ich habe vergessen, auf die Tafel zu schalten. Okay. Genau. 1 steht in Relation zu 3, weil ich mit der Transposition 1, 3 von der 1 zu 3 komme. Und mehr würde ich jetzt in dieser Bahn nicht finden, weil ich in meiner Untergruppe keine Permutationen drin habe, die 1 auf was anderes abbilden. Ja.
Auch nicht, wenn man diesen Dreierzyklus versucht, in eine Transposition umzuschreiben.
Was meinst du damit?
Man kann ja 5, 6, 7 in 5, 6 und 5, 7, also in die Hintereinanderausführung umschreiben.
Das kann ich machen. Die Transpositionen, die ich dabei verwende, werden nicht in meiner Untergruppe H liegen. Und es sind ja auch keine, die 1 bewegen. Also das kann ich, wenn ich bestimmte Eigenschaften von diesem Wahlzyklus sehen möchte, durchaus tun. Aber es hilft mir mit dieser Bahn der 1 nicht weiter. Okay? Ja. Mit dem Trockenwischen oder macht Frau Waldecker das auch zwischendrin immer nass? Nee, trocken? Okay. Ich kann das nicht so einschätzen, wie gut man das später auf dem Video sieht, aber wenn sie das auch immer so macht, dann wische ich nur am Ende nass. So. Wir sind noch bei unserer Bahn mit Repräsentant 1. In der Wirkung von unserem H. Was ich gerade gesagt habe, ist noch für meine anderen Elemente aus eben dieser Menge der Zahlen 1 bis 7, sagen wir H, irgendwas zwischen 4 und 7, gibt es eben kein Element in meiner Untergruppe H, dass mein Element 1 auch dieses K abbilden würde. Deswegen weiß ich, dass ich mit meiner Bahn jetzt fertig bin. Ich habe alle Elemente gefunden, die zu dieser 1 in Relation stehen. Das heißt, die Bahn von 1 unter dieser Wirkung von G ist jetzt eben nur genau diese Menge der Zahlen 1, 2 und 3. Ja.
Muss man vorsichtig sein, wenn die Zyklen innerhalb des Erzeugnisses nicht elementfremd sind?
Ja, guter Punkt. Wir hätten jetzt nämlich zum Beispiel ja auch mit der 2 anfangen können und hätten uns fragen können, was ist denn die Bahn von 2 unter dieser Wirkung von G? Und da hätten wir in diesem Erzeugnis, so wie wir es aufgeschrieben haben, erstmal nur gesehen, dass 2, wenn ich darauf die Transposition 1, 2 anwende, gleich 1 ist. Und hätten dann, um aber zu wissen, dass unsere 2 auch in Relation zur 3 steht, noch die nächste Transposition mit dazunehmen können. Und hätten dann zum Beispiel gesehen, wir hätten 2 hoch 1, 2 mal 1, 3 ist dann aber eben 3. Das heißt, so kommen wir auch zu 3. Auch wenn man von diesen 3 Permutationen, die hier erstmal drinstehen, keine sieht, die 2 auf die 3 abbildet. Beantwortet das die Frage? Gut. Ja.
Sollte da unter dem Für nicht 1 hoch groß H stehen?
Ja, danke. Genau. Die Bahn von 1 unter H hat genau diese Elemente 1, 2 und 3. Und Gut, jetzt haben wir am Beispiel der 2 gesehen, dass wir es mit der 1 ein bisschen leichter gemacht haben. Aber für die 2 müsste man eben genau, wie du gemeint hast, aufpassen. Dass man wirklich alle Permutationen erwischt und auf alle Elemente kommt. Und auch die Bahn 2 ist dann natürlich, wir sehen schon die Stimulation hier, gleich der Bahn von der 1. Und was wir auch noch hatten, war der inzwischen vergeht. War der Begriff der Bahnlänge. Und wir sehen eben jetzt, okay, diese Bahn, die wir ausgerechnet haben, die hat 3 Elemente. Das heißt, die Bahnlänge ist 3. Was passiert, wenn wir das für die 4 machen würden? Ja.
Na, die 4 wird ja von dem Paar sich verändert. Dementsprechend müsste die Länge ja 1 sein.
Ja, genau. Die 4 wird von allen Elementen in H festgelassen und liegt daher in der Bahn alleine. Die Bahnlänge wäre jetzt hier also 1.
Ja, können wir auch noch für die 5 eigentlich machen?
Schauen wir, wenn wir was passiert. Wohin kommen wir? Von der 5 aus mit der Wirkung von H.
Da.
Komm, auf die 7, das stimmt, ja. Auf die 6, ja.
Und natürlich auf die 5.
Und auf die 5, ja. Das heißt, ach so, genau, jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob wir schon fertig sind, sondern einfach zugemacht, aber ja, wir sind fertig. Wir kommen nicht auf die 1, die 2, die 3 oder die 4, sondern wir haben jetzt hier eine weitere 3-elementige Bahn, beziehungsweise eine Bahn der Länge 3. So. Ja.
Wie zum Beispiel hier, und hier haben wir ja 1, 2 und 1, 3, die, sind, die haben ja 1 als Element, also sind die nicht elementfremd, aber jetzt die beiden zu 5, 6, 7, die sind ja, ja elementfremd und da haben wir ja jetzt 2 unterschiedliche Bahnen.
Ja, wenn du alle Permutationen berücksichtigst, ja. Also es können ja jetzt noch mehr Permutationen in den Zeugnissen mit drin stehen. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich schaue irgendwie auf das Erzeugnis von 1, 2, 2, 5 und 5, 6, 7, dann wären die 1, 2 und die 5, 6, 7 immer noch elementfremd. Aber es gäbe hier so ein weiteres Element, auf das ich aufpassen muss und was ich nicht berücksichtigen muss. Das heißt, wenn wir es so formulieren, dass wir diese, die Erzeuger einteilen können in so Mengen von Erzeugern, wo dann jeweils jedes Element aus der einen Menge elementfremd ist, zu jedem aus der anderen Menge, dann ja. Okay?
Ja.
Okay. In der natürlichen Wirkung. Zumindest. Okay.
Andere Fragen dazu? Okay. Dann, achso, genau, dann steht hier scheinbar noch einmal das, was wir vorhin auch mündlich hatten als Begründung, warum eben die ganze Gruppe SIM7 transitiv operiert. Na gut. Hatten wir aber ja. Das heißt, wir kommen zu den nächsten Begriffen. Und zwar, wenn wir jetzt anschauen wollen, was jeweils passiert oder welche Elemente unserer Menge Omega jeweils unter welchen Gruppenelementen festgelassen werden, dann sagen wir immer, die Menge dieser Gruppenelemente, die das tun, die bilden den Stabilisator von unserem Element aus der Menge Omega. Oder andersrum, wenn wir so ein Element aus diesem Stabilisator uns rausnehmen, also ein Element klein g, sodass eben Alpha unter g festgelassen wird, dann sagen wir, dieses Alpha heißt dann ein Fixpunkt von klein g. Genau, in diesem Fall hätten wir jetzt jeweils, wir können uns ja mehrere Elemente mal, ja, achso, na oder wir müssen ja nicht alles im gleichen Bild machen. Dann gehen wir zu dem Beispiel aus der, was auf dem Skript steht. Neues Beispiel und wir haben jetzt die Gruppe G als SIM3 und wir betrachten wieder die natürliche Wirkung auf der Menge Omega, die in diesem Fall dann eben die Menge der Zahlen 1, 2 und 3 ist. Und wir schauen, was könnten wir denn finden, wenn wir uns das Element Alpha gleich 1 angucken und wir sehen, ja gut, wir finden diese Transposition 2, 3, die im Stabilisator von diesem Alpha liegt, die das eben festlässt. Das heißt, wir sagen, 1 ist ein Fixpunkt von dieser Transposition 2, 3 oder wir sagen 2, 3 liegt im Stabilisator von 1 und wir können jetzt noch kurz überlegen, was könnte da denn noch so drin liegen? Was gibt es noch, was die 1 fixiert? Ist nicht so viel. Ja. Identische Abbildung, ja. Das heißt, wir können schon mal schreiben, wir wissen, in unserem Stabilisator, den wir ja schreiben als g in x alpha, liegen wir die identische Abbildung und die Transposition 2, 3. Gibt es noch was oder gibt es nichts mehr? Sind 3 ist klein genug, dass wir es durchgehen können und sagen können, nee, wir kennen alle anderen Permutationen. Alle anderen Permutationen in der SIM3 bewegen die 1. Das heißt, wir sind hier fertig und haben in diesem Fall unseren Stabilisator der Ordnung 2. Fragen dazu? Dann haben wir auch dazu ein Lemma.
zu diesem Stabilisator, ja.
Kann man hier bei den fixen Punkten wieder sagen, dass alle Hintereinanderausführungen von die Transpositionen, die nicht die 1 enthalten, in einem Fixpunkt sind?
Okay, einmal kurz Vorsicht. Wir sprechen über Hintereinanderausführungen von, ich nehme an, allgemeinen Permutationen, nicht nur Transpositionen. Ja, okay. Und es geht darum, wenn ich eine Permutation habe, von der 1 ein Fixpunkt ist und eine weitere Permutation, von der auch 1 ein Fixpunkt ist, ob dann 1 auch ein Fixpunkt ist von der Hintereinanderausführung. Ja, genau. Ist es und steht quasi auch mit drin in dem Lemma, das wir jetzt zeigen. Was wir nämlich jetzt gucken wollen, ist, wir haben irgend so ein Alpha aus Omega und wir gucken den Stabilisator davon an. Und die erste Aussage, die wir zeigen wollen, ist genau, es ist eine Untergruppe. Das heißt, wir haben insbesondere die Abgeschlossenheit bezüglich der Hintereinanderausführung. Oder technisch gesehen erstmal die Abgeschlossenheit dann mit der Verknüpfung in der Gruppe. Aber durch den Homomorphismus, den wir kennen, für die, der diese Wirkung beschreibt, ist es die gleiche Bedingung. Ja. Das heißt. Ach so, genau. Und wenn wir schon mal dabei sind, im Lemma steht noch eine weitere kleine Aussage, nämlich, dass ich von diesem Stabilisator von Alpha MG auch schließen kann auf einen Stabilisator von Alpha hoch G, wenn ich mir so einen kleinen G-Kern nehme und ich eben angucke, ich bilde das Element Alpha hoch klein G und wenn ich dafür den Stabilisator bilden möchte und den von Alpha schon kenne, dann komme ich drauf, indem ich an den Stabilisator von Alpha eben einmal von links g hoch minus 1 dran multipliziere und einmal von rechts unser g. Wir haben unseren Stabilisator. Wir wollen zeigen, dass es eine Untergruppe ist. Wir wollen das mit dem Untergruppenkriterium machen. Das heißt, das Erste, was wir kurz überlegen, ist, dass das einzige Element der Gruppe drin liegt. Das sehen wir, weil eben Alpha immer abgebildet mit der Permutation, die durch das 1-Element bewirkt wird, gleich Alpha ist, das war einfach das, die erste Bedingung, die wir an Gruppenoperation überhaupt gestellt haben. Also ist andersrum formuliert unser Gruppenelement 1e ein Element dieses Stabilisators. Einmal Definition angewandt und umformuliert, haben wir den ersten Teil vom Untergruppenkriterium schon da stehen.
Was wir also noch brauchen, ist, wir wählen uns zwei Elemente aus diesem Stabilisator. Meinetwegen G und H. Und wir wollen zeigen, dass dann auch G multipliziert mit H minus 1 ein Element dieses Stabilisators ist. Was wir einmal zuerst überlegen können, ist, dass wir einmal nur schauen, was denn bei inversen Bildern passiert. Das heißt, wir fangen einmal an mit dem Teil, dass wir uns nur quasi überlegen würden, dass auch unser H hoch minus 1, das ist inverse, wieder im Stabilisator ist. Das heißt, wir gucken, was passiert, wenn wir das auf das Alpha anwenden. Ja?
Der erste Punkt, das ist Alpha minus 1 g gleich Alpha Omega g.
Oh, sorry, das soll wegen heißen. Das ist wg.
So.
Ja, sorry.
Okay, ja.
Ich kann das ein bisschen spitzer schreiben und ein bisschen mehr Abstand machen. Vielleicht ist es dann. Oder. Wegen. So, danke. Genau. Wenn wir jetzt an der Stelle sind, wir schauen, was passiert, wenn ich unser von H fixiertes Element Alpha angucke und da das H minus 1 anwende, dann kann ich mein Alpha ja auch schreiben als Alpha hoch H, weil H ein Stabilisator von Alpha ist. Schreibe darüber eben mein H minus 1 und gut, dann sehe ich, dass ich das wieder da zusammenziehen kann und dann steht da Alpha hoch H mal H minus 1, also Alpha hoch 1, also Alpha. So. Das heißt, wir haben zunächst mal quasi gezeigt, dass dieses Inverse von H wieder ein Stabilisator ist. Wir wollen aber hier noch das Produkt G mal H minus 1. Das heißt, wir machen damit weiter. G mal H minus 1. Und jetzt kommt genau das, was du vorhin angemerkt hast, dass wir eben das als so eine Hintereinander-Ausführung schreiben können. Das heißt, was jetzt hier passiert, ist ja das gleiche, wie wenn ich zuerst G anwende und dann eben H auf minus 1, aber ich weiß, dass G liegt im Stabilisator. Das heißt, Alpha und G ist einfach gleich Alpha. Ich schreibe das H auf minus 1 einmal ab und habe aber ja jetzt gerade vorher festgestellt, H auf minus 1 liegt auch im Stabilisator, das ist auch fest. Also wird es hier insgesamt fest. Und das ist der zweite Teil vom Unterbogenkriterium. Das heißt, wir haben jetzt schon die erste Aussage des Lemmas. Mit dem Unterbogenkriterium. Fragen bis dahin? Ja. Mein Stabilisator ist hier, ich habe eine H aus dem Stabilisator gewählt, das heißt, ich weiß, dass Alpha gleich Alpha hoch H ist.
Ah, okay.
Das verwende ich an der Stelle. Okay?
Ja.
Gut. Andere Fragen? Okay. Dann haben wir in dem Lemma noch einen zweiten.
zeigen, dass ich diesen Stabilisator von irgendeinem Element. Da war jetzt die Mutation ein bisschen doppelt gewählt. Ne? Jetzt habe ich hier die ganze Zeit schon mit irgendeinem beliebigen Geos und Stabilisator gerechnet, obwohl eigentlich in dem Lemma selber schon ein beliebiges Geos der Gruppe definiert war. Ne? Dann tut mir leid, betrachten wir diese Teile einmal bitte getrennt voneinander und wir tun so, als hätte ich hier im ersten Teil vom Beweis irgendwas anderes verwendet, am besten nicht G. Für dieses eine Element aus dem Stabilisator. Ab jetzt für den zweiten Teil wieder bitte G wie beliebig gewählt in der Voraussetzung des Lemmas. Beliebiges Gruppenelement, damit wir die Aussage des Lemmas jetzt so zeigen können, wie sie im Skript steht. Und zwar, wir wollen zeigen, dass der Stabilisator von dem dann gebildeten Element Alpha hoch G eben entsteht aus dem Stabilisator von Alpha mit Hilfe dieser Vorschrift. Das heißt, wir zeigen zwei Richtungen. Wir fangen mal an, indem wir ein Element wählen, in diesem Fall irgendein beliebiges Element aus dem neuen Stabilisator, der uns hier interessiert, also den Stabilisator von unserem Alpha hoch G. Da wählen wir ein Element raus und wollen jetzt zeigen, dass das auch ein Element ist von dem, was da auf der rechten Seite steht. Das heißt, wir überlegen, was bedeutet das? Wenn wir das H so wählen, dass es in diesem Stabilisator liegt, dann heißt das, dass es eben unser Alpha hoch G stabilisiert, fixiert. Das heißt, wir wissen, Alpha hoch G hoch H ist gleich eben Alpha hoch G. Damit kann ich kann es erstmal aufschreiben als Alpha hoch G mal H gleich Alpha hoch G. Und wenn ich dann hier auf beide Seiten noch von rechts G hoch minus 1 anwenden würde, dann steht da sowas wie Alpha hoch G mal H mal G hoch minus 1 ist gleich Alpha. Denn wenn ich hier schreiben würde, Alpha hoch G mal G hoch minus 1, würde da eben stehen, Alpha hoch 1, also Alpha. Was für uns ja jetzt erstmal bedeutet, dass dieses Element, was ich jetzt hier an das Alpha dran geschrieben habe, also G mal H mal G minus 1, ein Element aus diesem Stabilisator von Alpha ist. Und das wiederum kann ich aber umschreiben, wenn ich jetzt eben von links mein G hoch minus 1 und von rechts mein G dran multipliziere, dann steht da noch, dass dann eben mein H ein Element ist aus G hoch minus 1 mal unserem G Alpha mal G. Und das wäre jetzt quasi die erste Inklusion, die wir für diese Mengengleichheit zeigen wollen. Wir haben gezeigt, wenn ich mein H aus unserem neuen Stabilisator wähle, dann liegt es auch in dieser Menge, die ich nach dieser Vorschrift aus unserem Stabilisator von Alpha erhalte. andersrum H als Element aus dieser Menge G plus 1 mal G Alpha mal G. Das heißt, ich finde irgendein ein Element aus diesem Stabilisator, so dass ich H dann schreiben kann. Als G hoch minus 1 mal dieses Element mal. Und wo ich hin möchte, ist diesmal dann andersrum, dass eben mein H liegt in diesem Stabilisator von Alpha hoch G. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich wieder mit der Bedingung anfangen, die ich dafür bräuchte. Ich möchte zeigen, dass dieses Element meiner Menge, dieses Alpha hoch G, von meinem H fixiert wird. Das heißt, ich gucke, was das macht. Ich schreibe das aus. Das ist Alpha hoch G mal H. Und dann schaue ich, was mein, wie ich jetzt mein H geschrieben habe. Ich schreibe mein H als G hoch minus 1 mal X mal G. Ich sehe, hier steht irgendwie G mal G hoch minus 1. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit noch Alpha hoch X mal G. Aber mein X war ja gerade so gewählt, dass es ein Stabilisator von Alpha liegt. Das heißt, das X fixiert mein Alpha. Also Alpha hoch X ist gleich Alpha. Und dann steht hier nur noch Alpha hoch G. Und das ist genau das, was ich haben wollte. Denn jetzt sehe ich, wenn ich H anwende auf meinen Alpha hoch G, dann bleibt es bei Alpha hoch G. Also ist H im Stabilisator von diesem Alpha hoch G. Fragen zu dem Lemma, Fragen zu dem Beweis? Ich sehe keine. Dann haben wir noch Zeit für ein schönes Lemma. Das steht hier im Titel: Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Und ich sage schon mal, was wir da gleich zeigen. Wir haben wieder eine Operation von G auf Omega. Wir haben so ein Element, was wir uns wieder rausgreifen, Alpha aus Omega. Und jetzt steht dann eine Gleichmächtigkeitsaussage, nämlich zwischen der Menge der Nebenklassen von G Alpha in G, was also der Index von G Alpha in G ist, und der, dieser Bahn von Alpha unter G. Das heißt, die dazugehörigen Mächtigkeiten, um die es geht, von denen wir sagen, dass sie gleich sind, das sind im einen Fall erstmal hier unser G Modulo G Alpha, dessen Mächtigkeit ist ja gerade der Index von G Alpha in G, und wir haben eben auf der anderen Seite diese Bahnmenge. Deswegen bezeichnen wir das als Stabilisatorindex. Okay, jetzt wird es ja andersrum. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Und dann kann man dann später auch ganz viele andere Sachen machen. Also wofür das brauchen, sehen wir dann heute vielleicht nicht. Aber zumindest, dass es ist, können wir uns halt anschauen.
Bahnlänge gleich bei dieser Appendix. Aber vielleicht, wenn wir danach noch kurz auf die Beispiele gucken wollen würden, dann würde ich vielleicht tatsächlich lieber jetzt hier den letzten Beweis wegwischen. Darf ich? Braucht da noch jemand? Dann wische ich hier. Also, wir starten mit einer Vorüberlegung, und zwar immer wenn wir uns zwei Elemente aus unserer Gruppe hernehmen, so dass die unser Element Alpha, welches wir in der Voraussetzung gewählt haben, auch das gleiche Element in der Menge Omega abbilden. Also Alpha hoch G gleich Alpha hoch H. Dann können wir einmal immer sagen, was jetzt passiert, wenn ich auf mein Alpha jetzt das Element G mal H hoch minus 1 anwende, wird es davon fixiert werden. Die Alpha hoch G ist bei der Alpha hoch H, auf beide Seiten nochmal ein H hoch minus 1, dann haben wir Alpha hoch G mal H hoch minus 1 ist gleich Alpha. Das heißt, wir sehen, dass dieses Element G mal H hoch minus 1 dann, so wie wir G und H gewählt haben, ein Element unseres Stabilisators ist, der uns interessiert. Was uns aber ja für diesen Stabilisator jetzt gerade auch interessiert, ist die Menge der Nebenklassen. Und was wir noch wissen über solche Beziehungen von Elementen, und jeweils Element sein von bestimmten Nebenklassen, ist, wenn ich eben den zwei Elemente hernehme und dann rechne ein Element mal invers von dem anderen und stelle fest, das ist hier in der Untergruppe, die mich interessiert, dann werden die zwei Elemente, mit denen ich angefangen habe, in der gleichen Nebenklasse sein. Beziehungsweise dementsprechend dann auch die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das heißt, die Nebenklasse Stabilisator von Alpha mal G ist gerade gleich der Nebenklasse G Alpha mal H. Genau. Und hier
vorne vor dem ISO. Es steht auf PC. Okay, das tut mir leid, aber ich glaube, ich kann es gerade nicht lösen. Dann schreibe ich vielleicht einmal kurz an, was wir zeigen wollen. Ich finde schade, dass man das da gleich nicht mehr unbedingt sieht. Und zwar wie gesagt, wir haben unsere Operation von G auf Omega. Wir haben ein Element von Omega. Und dann ist die Menge der Nebenklassen von G Alpha in G gleich der Länge der Bahn von Alpha in G. Das gehört hier. Das sollte die Aussage sein. Okay. Jedenfalls. Wir haben festgestellt, wenn wir zwei Gruppenelemente wählen, die Alpha auf das gleiche Element abbilden, dann repräsentieren diese zwei Gruppenelemente die gleiche Nebenklasse von G Alpha. Und das möchten wir nutzen, um eine Abbildung zu definieren. Und so. Thank you. Folgt direkt nach Abbildungsvorschrift. Was wir noch zeigen müssen, ist die Reaktivität. Das heißt, wir nehmen uns zwei Elemente aus unserer Bahn Alpha hoch G her, die irgendwie das gleiche G haben. Seien also irgendwie G und K zwei Gruppenelemente Alpha hoch G und Alpha hoch H, zwei Elemente aus meiner Bahn. Die sollen so sein, dass deren Bilder das gleiche sind. Also Alpha hoch G abgebildet mit Gamma, das gleiche wie Alpha hoch H abgebildet mit Gamma. Abbildungsvorschrift eingesetzt, das ist nichts anderes als dass eben die von G bzw. H jeweils repräsentierten Nebenklassen gleich sind. Also G Alpha mal H gleich G Alpha mal G nach Definition von Gamma. Was ich da gemacht habe, ist eine Definition von Gamma einsetzen. Und das. Und wenn ich jetzt hiermit weiter rechne und wieder gucke, was passiert, wenn ich von rechts mit den Inversen von H multipliziere, dann steht da noch. Auf der linken Seite G Alpha und auf der rechten Seite G Alpha mal G mal H minus 1. Was ist das? Ist das öfter? Nein. Oh wow. Gut. Dann bleibt der Projektor jetzt aus. Es tut mir leid. Okay. So. Und wir machen im Prinzip den gleichen Schritt rückwärts wie vorhin oder überlegen es uns in diesem Fall explizit. Wir sehen, G mal H minus 1 repräsentiert also die Nebenklasse G Alpha selber, liegt also drin. G mal H minus 1 ist damit jetzt ein Element von G Alpha. Was wir dann sehen oder wie wir das noch schreiben können. Wir schreiben also Alpha mit G mal H minus 1 ist gleich Alpha, beziehungsweise Alpha hoch G ist gleich Alpha hoch H. Das heißt, unser Urbild, unsere Urbilder hier, Alpha hoch G und Alpha hoch H, waren in Wirklichkeit schon dasselbe Element von Omega. Das zeigt die Netzwerk. Ja.
Ich habe jetzt eine zweiteilige Frage. Der erste Teil folgt da nicht, dass minus 1 Element von G-Alpha ist direkt schon daraus, dass G-Alpha ein Unterfokus ist von G.
Entschuldigung, wo?
Jetzt hier unten bei Injektivität,
ja.
die vorletzte Zeile. Also G mal H minus 1 ist Element von G-Alpha. Das folgt doch direkt aus daraus, dass G-Alpha eine Untergruppe ist von G, oder nicht?
G und H müssen selber keine Elemente von G-Alpha sein. In diesem Fall, wir haben G und H jetzt hier irgendwie aus G gewählt und die bilden Alpha auf irgendwas ab. Nämlich auf Alpha hoch G und auf Alpha hoch H. Und das werden irgendwelche Elemente aus Omega sein. Im Allgemeinen nicht wieder Alpha selber. Das heißt, wir arbeiten hier mit unserem G und mit unserem H nicht nur innerhalb unserer Menge G Alpha oder unserer Gruppe G Alpha. War das die Frage?
Okay. Die zweite Frage war, hätte man das auch mit dem Satz von Lagrange zeigen können?
Was davon?
Na, die Aussage mit der Gleichmächtigkeit.
Mit einer Gleichmächtigkeit.
Denn eigentlich müsste ja G Alpha ein Normalteiler sein von G, oder nicht?
Nö. Nö. Wir können zurückschauen zu dem. Hier haben wir sowas. Wir hatten das Beispiel, wir sind 3. Und wir hatten einen Punktstabilisator gefunden, der hier die 1 fixiert, wo 2 Elemente drin liegen. Das ist kein Normalteiler. Und ja, trotzdem. Und ich sehe auch nicht, ich sehe nicht, was es uns bringen würde. Tatsächlich. Ist aber trotzdem vielleicht ein guter Punkt, auf den man einmal aufmerksam machen kann. Also wir haben gezeigt, es ist eine Untergruppe. Es muss im Allgemeinen kein Normalteiler sein, wie wir in unserem Beispiel hatten. Also. Dann. Andere Fragen? Ja. Ich meine, für Teile von unserem Beispiel von vorhin können wir jetzt genau das gerne noch angucken. Was wir nämlich hier jetzt zum Beispiel schon sehen, wir gehen mal zu unserem kleineren Beispiel von vorhin, die sind 3. Und was wir dort haben, ist ja im Prinzip, wir haben unseren Punktstabilisator gefunden. Der ist hier eine Untergruppe der Ordnung 2 in unserer SYM 3. Das heißt, wir sehen. In diesem Fall, der Index von unserem Punktstabilisator ist eben Ordnung der SYM 6 durch Ordnung unseres Punktstabilisators, also 3. Und wir sehen auch die Bahn von 1 in der SYM 3 ist, da wir ja wieder diesen Fall haben, einer vollen symmetrischen Gruppe, wo wir auf
in dieser natürlichen Wirkung irgendwie transitiv operieren. Das heißt, wir kommen von der 1 wirklich zu jedem Element in dieser Menge der Zahlen 1, 2 und 3. Das heißt, wir haben hier auch die Behandlung in 3. Wir sehen also ein Beispiel für das Lemma, was wir gerade gezeigt haben. Wir haben uns das Element 1 rausgekriegt, wir haben die Bahnlänge angeschaut, die ist 3, und wir haben den Index von der Stabilisator angeguckt, das ist auch 3. Bei dem Beispiel da oben können wir es im Prinzip auch machen. Am einfachsten wahrscheinlich mit der letzten Bahn, die wir uns hier angeguckt haben. Wir wissen noch, diese Bahn, wo die 5, die 6 und die 7 darin lagen, die hatte die Länge 3. Und wenn wir uns die Erzeugenden von H anschauen, dann sehen wir, dass der Stabilisator von unserer 5 genau erzeugt wird von der 1, 2 und der 1, 3 der Transposition. Ich glaube, die Definition von H steht nicht mehr dran. Ne? Bei H hat sich die 1, 2 als Erzeugung mit drin, die 1, 3 und diesen 3-Zyklus 5, 6, 7. Und ich sehe jetzt aber hier, von der 5, 6, 7 wird die eben bewegt. Von der 1, 2 und der 1, 3 nicht. Ich werde als Stabilisator von meiner 5 diese Untergruppe von H finden, die erzeugt wird von der Transposition 1, 2 und der Transposition 1, 3. Und die hat in H, in diesem Fall, H5 soll ich noch schreiben, H-Index 5, der Stabilisator von 5 in H. Und das wäre in dem Fall die Ordnung von H ist 18, die Ordnung von meinem Stabilisator ist 6. Das heißt, auch da komme ich auf 3. Das heißt, auch da sehe ich, die Länge, die wir für unsere Bahn vorhin schon ausgerechnet haben, stimmt überein mit dem Index von unserem Stabilisator, den ich hier noch anfügen könnte. Fragen dazu? Ja.
Hier G über den Index von G Alpha. Das geht ja nur zu berechnen, wenn G eine Gruppe ist und G Alpha ein Normalteiler ist von G, oder? Da gab es doch den Satz.
Den Index kann ich erstmal für jede Untergruppe definieren als Mächtigkeit der Menge der Nebenklassen. Der Rechtsnebenklassen müsste ich dann spezifizieren. Wenn ich nur Nebenklassen sage, dann meine ich Rechtsnebenklassen. Aber diese Menge von Rechtsnebenklassen kann ich im Prinzip für jede Untergruppe bilden. Die haben natürlich dann noch mehr coolere Eigenschaften, wenn die Untergruppe, mit der ich arbeite, ein Normalteiler ist. Und manches, was man damit berechnen kann, funktioniert dann mit Normalteilern. Aber an sich diese Nebenklassen zu bilden und deren Anzahl zu zählen und dieser Anzahl einen Namen zu geben, das funktioniert auch für Untergruppen, die keine Normalteiler sind. Ja? Okay. Kam daher auch die Frage vorhin her? Okay, gut. Ist es dann jetzt klarer geworden? Gut. Andere Fragen? Dann höre ich an der Stelle auf. Oh, ich glaube, das Video ist auch schon vorbei. Aber dann, macht ihr an der Stelle in der nächsten Woche weiter mit Folgerungen daraus.